Hallöchen, dieser Podcast wird präsentiert von viel Emotionen. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, begrüße ich auch erstmal wieder dich an meiner Seite. Du hast schon wieder laut losgelacht. Ich merke schon, du bist in meinen Einleitungen immer unfassbar zufrieden.
Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Ja, nicht schlecht. Kam unerwartet auf jeden Fall.
Ja, Erwartung gehört. Also ich kann dir sagen, ich habe ja an diesem Wochenende viel Zeit allein im Auto verbracht.
Okay.
Und deshalb kommt man auf sowas, ja. Auf so dumme Ideen. Ja. Können wir meinetwegen gerne mit viel Emotionen anfangen, oder nicht?
Ja, machen wir das.
Freitagabend. Spieltag 16 am Wochenende. Freitagabend ging es los mit Union Berlin gegen Leverkusen. Und ich würde sagen, der Spieltag wurde eher mit vermeintlich unschönen Emotionen eingeleitet. Denn bei dem Spiel Union Berlin gegen Leverkusen soll es zu einem rassistischen Vorfall gekommen sein. Nämlich nach dem Spiel zwischen Hübner und Amiri. Aber darauf würde ich erstmal... Das würde ich erstmal ein Stück an die Seite schieben, denn ich würde mich erstmal aufs Sportliche konzentrieren wollen, denn die Unioner haben tatsächlich zu Hause gegen Leverkusen gewonnen und sind damit immer noch gegen Mannschaften aus den Top 7 ungeschlagen. Oh. Und dann sogar mit 3 Punkten gegen Leverkusen, die ja unter der Woche das Pokalspiel souverän gemeistert haben, zu Hause gegen die Eintracht und weitergekommen sind. Da gibt es in der Bundesliga jetzt den nächsten Rückschlag für Peter Bosch und sein gebeuteltes Leverkusen. Da sind ja viele, viele Verletzte und viele Spieler, viele Stammkräfte, die fehlen. Aber kommen wir jetzt nach dem zweiten Abschweifen endlich zum Spiel. das Spiel war, fand ich, für Unioner Verhältnisse jetzt eher eins der schlechteren Heimspiele. Also es war jetzt nicht so ein ansehnliches Spiel, wo es hin und her geht und viele, viele gefährliche Aktionen vorm Tor. Ausgeglichene Partie in der 14. Minute, was ganz verrückt ist. Eine Ecke von Drimmel und in der Mitte steht Marvin Friedrich komplett blank.
Stimmt, ja.
Und er bringt das Ding nicht unter. Da habe ich kurz überlegt, ob das wirklich der Marvin Friedrich ist, der den Rest der Saison bei Union gespielt hat, weil sonst war er ja in so Situationen eigentlich der perfekte Anspielpartner da in der Mitte. Aber den wollte er noch nicht. Was heißt, den wollte er noch nicht? Den wollte er nicht. Dann hatte Leverkusen die eine oder andere Chance, aber jetzt so richtig dicke Hochkaräter waren nicht dabei, fand ich.
Nee.
Im Endeffekt hat dann Union das Ganze dann souverän wegverteidigt. In der zweiten Halbzeit, in der 50. hatte Cedric Teuchert noch einen Pfostenschuss. Es ging so weiter wie der Rest des Spiels. Leverkusen hatte mehr Ballbesitz, hat versucht, offensiv da die Unioner ein bisschen zu locken, also ein bisschen die Lücke zu finden, aber da war also die Offensive war schon eher trostlos unterwegs. Und dann in der 88. kurz vor Schluss macht Cedric Teuchert dann das 1-0 nach einem Konter. Ist er dann alleine vor Radetzky und hat dann auch ein bisschen Spielglück auf seiner Seite, macht dann das 1-0. Im Endeffekt schon eher eine Überraschung. Auch vom Spielverlauf, klar, Friedrich-Chance, Teuchert-Chance waren schon, waren schon die besseren Chancen bei Union, aber von den Statistiken her, vom Ballbesitz, von den Spielanteilen war Leverkusen eher vorne. Also ich hätte eher hätte so ein Unentschieden verdient gehabt, wahrscheinlich auch eher 0-0, aber Cedric Teuchert hatte da was dagegen.
Ja, sehe ich auch so, um nochmal auf meine Lieblingsstatistiken auch zu kommen. Die Union hat 127,8 Kilometer gelaufen. 8 Kilometer mehr als die Leverkusen, ne? Das finde ich schon krass, auch der Wert 127. Das ist schon, glaube ich, mit einer der Top-Werte auch komplett über diese Saison gesehen. Ja. Was für mich tatsächlich mega spannend wäre, ist, wenn die Unioners tatsächlich schaffen, in einen europäischen Wettbewerb zu kommen. Ja, ob sie dann in der Lage sind, im 3-Tage-Rhythmus so ein Pensum zu laufen. Ja, das würde mich wirklich interessieren. Und ich glaube, da ist dann der große Knackpunkt, dass es halt einfach nicht möglich ist, dass du alle 3 Tage so ein Pensum da abreißen kannst. Ich glaube, es würde sehr, sehr schwer werden.
Also 130 Kilometer, also fast 130 Kilometer, schon eine herbe Ansage, muss man mal sagen. Das ist Chapeau vor der Leistung, vor der Laufleistung.
Ja, aber im Endeffekt hatte ich es auch eher ein ausgeglichenes Spiel gesehen und wäre da so ein Unentschieden wäre schon auf jeden Fall gerechter gewesen. Um dann auf das Unschöne zu kommen, was du schon angedeutet hast, Rassismusvorfall beim Spiel, ich glaube, es war hinten raus. Und zwar soll Hübner Amiri beleidigt haben. Und es war Jonathan Tades, der das ein bisschen angestoßen hatte im Interview bei The Zone. Er hat, bevor er auf die Frage geantwortet hat, hat er eben gesagt, dass es zu diesem Rassismusvorfall gekommen sei und dass überhaupt nicht auf so einen Fußballplatz gehört. Und wie ich finde, ja auch nirgendwo anders auf dieser Welt überhaupt irgendwo hingehört. Jedenfalls, er hat das ein bisschen angestoßen und dann. Es soll eine rassistische Beleidigung gefallen sein in Richtung Amiri von Hübner. Der DFB ist jetzt, glaube ich, auch da dran, das zu untersuchen, weil es dann eventuell auch zu einer Geldstrafe und Spielsperren kommen könnte für den Unioner Spieler. Ja, aber bisher weiß ich nicht, ob da schon was rausgekommen ist. Ich glaube, da sind sie jetzt erst in den Anfängen. Und ich meine, es gäbe auch keine Fernsehbilder oder irgendwelche Dings, die das belegen können, sondern es ist quasi nur aus deren Aussagen quasi zu entnehmen. Und Amiri hat sich, glaube ich, hinterher auch geäußert, dass Hübner auch in die Kabine gekommen ist und sich auch schon bei ihm entschuldigt hat. Das heißt, für ihn sei die Sache gegessen. Was der DFB dann jetzt da hinten raus noch verhängt oder so, das muss man noch abwarten.
da wird bestimmt noch was kommen. Also ich meine, die Vorwürfe kommen ja jetzt bestimmt nicht ohne Grund.
Ja.
Aber man kann sagen, dass der DFB sich Zeit lassen kann, weil sich Hübner gestern oder heute im Training leicht verletzt hat und auch erstmal pausieren muss. Also brauchen sie jetzt da nichts überstürzen von wegen Urteil und Sperre. Das können sie etwas ruhiger angehen. Hübner sowieso erstmal ausfällt. Wenn dem so ist, dass es da Belege für eine rassistische Äußerung gibt, dann gibt es da meiner Meinung nach auch zu Recht eine Strafe. Ja. Denn sowas gehört, wie du auch schon vollkommen zu Recht gesagt hast, nirgends hin in dieser Welt.
Ja.
Das
stimmt. Die Leverkusener, momentan der Transfermarkt ist ja geöffnet, es ist ja Mitte Januar und die Vereine sind durchaus aktiv. Die Leverkusener haben sich einen Abwehrspieler geholt. Und zwar Timothy Fosu-Mensah, 23 Jahre alt, von Man United. 1,90 Meter groß. Ein sehr physisch starker Spieler, würde ich behaupten. Ist Holländer und hat jetzt auch einen langzeitigen Vertrag unterschrieben bei Leverkusen. Hat, glaube ich, knapp 2 Millionen Euro gekostet. Und ist für die rechte Abwehrseite angedacht, kann aber auch mehrere Positionen. Ich glaube, in der Kette kann er auch innen spielen, also Innenverteidiger und sogar im defensiven Mittelfeld. Also wirklich vielseitig. Und glaube ich, gerade für die Kette auch momentan könnte er direkt schon eine Verstärkung sein, dadurch, dass ja Weiser ist verletzt, dann den Arias, den sie geholt hat. Arias, genau, der jetzt langzeitig raus ist. Der eventuell, ich glaube, die haben sie ja nur ausgeliehen bis Mitte des Jahres, oder?
Bis Ende der Saison.
Ja, der wird eventuell fast nicht mal mehr ein Spiel machen oder höchstwahrscheinlich sogar.
Ja.
Mal mehr ein Spiel machen. Deswegen kann es schon so sein, dass er direkt eine große Hilfe darstellen könnte. Jetzt war er aber, glaube ich, auch noch in Quarantäne. Ich es mitbekommen habe. Und hat jetzt heute oder auch gestern erst irgendwie sein erstes leichtes Training mitgemacht. Also ich glaube, jetzt für Mitte der Woche, die Spiele, wird es noch eng mit einem Einsatz, aber dann eventuell am Wochenende könnte ich mir schon vorstellen, dass sie ihm da schon mal eine Chance geben, auf jeden Fall.
Ja, also er ist auf jeden Fall so ein, er kann Leverkusen dann sofort helfen, wenn er dann aus der Quarantäne kommt, die er ja abhalten muss, weil er aus England hier rübergekommen ist. Ja, ich denke, im Endeffekt wird er Leverkusen auf jeden Fall weiterhelfen, ganz besonders jetzt, wenn die Personaldecke, Personaldichte nicht gegeben ist. Ja, vielseitig einsetzbar, wie du gesagt hast. Kann man, wenn er sich denn nicht beim ersten Länderspiel, was er dann irgendwann macht, schwer verletzt, kann Leverkusen da auf Fosu Mensah, denke ich, schon eher auf jeden Fall als Backup bauen.
Ja.
So, haben wir jetzt den Freitagabend mit all seinen,
Lebensgeschichten
abgehakt.
Dann mache ich mit dem Samstag weiter.
Ja, bitte.
Ich habe hier zuerst die Partie Borussia Dortmund gegen die FSV Mainz 05.
Okay.
Eine Überraschung, glaube ich, kann man so stehen lassen. Die beiden Mannschaften trennen sich 1-1. Und ja, es war, wie ich fand, in der ersten Halbzeit schon so, dass die Dortmunder die deutlich bessere Mannschaft war. Da hat man gemerkt, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen und auch in der Lage sind, sich gegen sehr tiefstehende Mainzer und wirklich leidenschaftlich kämpfende Mainzer auch Chancen rauszuspielen. Und sie hatten in der ersten Halbzeit, wie ich fand, einige Chancen.
Ja, schon. Ne?
Haben direkt in der zweiten Spielminute auch ein Tor geschossen, was eigentlich aberkannt worden ist wegen einer Abseitsstellung. Aber danach, ja, ich weiß, da war Reus noch komplett einmal durch. Dann eine super Parade vom Mainzer Keeper. Ja, diverse Chancen in Halbzeit 1, die sie nicht genutzt haben. Und es ist oft im Fußball so, wenn eine Mannschaft ihre Chancen nicht nutzt, dann ist eben eventuell der Gegner dann da und der macht so mit der ersten Chance oder der ersten kleinen Annäherung dann direkt ein Tor. Und so war es Öztunal in der zweiten Halbzeit mit einem wunderbaren Linksschuss aus 20 bis 25 Metern, ja, das ist 22 gewesen sein. Mit seinem schwachen Linken zappelt der Ball rechts oben im Netz. Bürki sah, weiß nicht, Kommentator meinte auch nicht ganz abzuschreiben bei der Situation. Ich fand, es war schon unglücklich, weil er kommt noch ran und ist auch irgendwie seine Torwart-Ecke und aus 20 bis 25 Metern. Ich weiß nicht, ob man den nicht hätte halten können. Aber gut, so haben sie eins noch hinten gelegen. Haben dann eine knappe Viertelstunde gebraucht, um den Ausgleich zu erzielen. Und zwar war es Meunier, der nach super Leistung von Moukoko, der eingewechselt worden ist, der sich in der Seitenlinie gut durchgesetzt hat, dann den Ball in die Mitte spielt und ich glaube, Mainz Abwehrspieler noch versucht zu klären. Aber genau Meuniers Füße, der dann das 1-1 macht und nur ein paar Sekunden später dann ein Foul-Elfmeter. Für die Dortmunder dachte man, jetzt ist die Partie endgültig gekippt. Reus tritt an und er verschießt aber. Ich meine, das war jetzt auch schon sein zweiter Elfer, den er in Folge verschossen hat. Vielleicht auch eine Überlegung wert, ob man vielleicht jemand anders dann ranlässt in Zukunft. Mal sehen. Naja, und dann 1-1. War es fast schon wieder eine offenere Partie. Ja? Die Mainzer auf einmal wieder mit einem leicht psychologischen Vorteil oder halt einem leichten Aufbäumen auf jeden Fall. Die hatten auch noch eine ganz gute Möglichkeit. Ich glaube, Latza ist es hinten raus, der den Pfosten trifft.
Yes.
Und ich weiß gar nicht, ob die Dortmunder auch eine hochkarätige hatten, aber ja, aufgrund der ersten Halbzeit müssen sie eigentlich dieses Spiel gewinnen. In der ersten Halbzeit müssen sie mit einem 1-2-0 müssen sie da rausgehen und dann mit einer Führung das wegspielen, aber ja, haben sie leider nicht gemacht und so kamen die Mainzer waren da und ist jetzt der erste Punkt von Bo Svensson.
Auf jeden Fall ein überraschender Punkt.
Ja.
Nimmt man aber wahrscheinlich aus Mainzer Sicht sehr, sehr gerne mit aus Dortmund.
Auf jeden Fall.
Und Dani Latza wird auf diese Hinrunde zurückblicken mit zwei wahrscheinlich für ihn Schlüsselszenen, denn er hätte sowohl in München meiner Meinung nach da das spielentscheidende 3-0 direkt nach der Halbzeit machen können. Als auch jetzt in Dortmund kurz vor Schluss hätte er den Siegtreffer, den vermeintlichen Siegtreffer dann zwischendurch, der zwischenzeitlichen Siegtreffer, jetzt habe ich es, für die Mainzer machen können. Hat er aber beides mal nicht. Ärgerlich für ihn, aber im Endeffekt glaube ich unterm Strich wird er trotzdem zufrieden sein, als Kapitän einen Punkt aus Dortmund mitzunehmen. Ja, also nochmal zu dem Tor zu kommen. Wenn das der Schwächere von Levin Öztunali war, dann will ich nicht wissen, wie das mit dem Stärkeren aussieht. Also wenn der mit rechts dann da drauf knallt, muss dann jeder Torwart Angst haben. Und apropos jeder Torwart Angst haben, um nochmal deine Elfmeterschützen-Anspielung bei Dortmund aufzunehmen. Was wäre denn, wenn Erling Haaland die Elfmeter schießt? Also ich meine, wenn er sie so mit links mit ungefähr 120 bis 130 km/h Richtung Tor knallt, hat doch kein Torwart eine Chance.
Das ist richtig. Und wenn er ihn halt irgendwie abkriegt, dann fliegt er halt mit ins Tor, ja. Also sehe ich jetzt aber auch nicht.
Er muss halt auch erstmal das Tor treffen, ne?
Ja, das auch.
Ne? Hat ja ein gewisser Herr Reus nicht geschafft.
Ja, das stimmt auch.
Ja, also Dortmunder schon klar überlegen. Auch in allen Statistiken, sogar in der Zweikampfstatistik, deutlich überlegen. 62 zu 38.
Boah,
ja. Ja, hätte man eigentlich gewinnen müssen, das Ding. Aber so war es nicht. Und hätte man eigentlich gewinnen müssen, war ja so das Stichwort des Samstages. Aber ich habe auf meiner Liste ein anderes Spiel oben stehen. Ich würde gerne weitergehen.
Ja.
Zu dem einzigen Sieg in der Samstagskonferenz. Den hat nämlich Werder Bremen zu Hause gefeiert gegen den FC Augsburg. Sie gewannen 2-0. Wir können auf jeden Fall die ersten 60 Minuten relativ schnell abhandeln, denn da ist nichts passiert. Ich habe mir aufgeschrieben, erste Halbzeit Totalausfall.
Ja, dazu habe ich auch noch dann ich weiß gar nicht, wer in der Konferenz der Kommentator war in Bremen. Jedenfalls meinte er nur, ja, wir geben jetzt mal weiter und es fühlt sich eher an wie eine Erlösung. Das fand ich eine sehr schöne Aussage zu dieser ersten Halbzeit. Ich sage, okay, das scheint ja. und ich weiß vor allem noch, was ich letzte Woche gesagt habe, als wir das Spiel getippt haben.
Ja. Großlos ist.
Ja.
Das war's.
Hat es mich bestätigt ein wenig. Ja.
Aber die zweite Halbzeit ging jetzt auch nicht viel, viel besser weiter. Also Viertelstunde, 20 Minuten hat es dann gedauert, bis es dann mal so abging quasi. Ne? Also ich meine, das Spiel war ja nichts und dann muss man halt auch mit wenig Sachen zufrieden sein, mit kleinen Dingen zufrieden sein. In der 84. hat Gebre Selassie dann das erlösende 1-0 für Bremen zu Hause gemacht. Ja, die Bremer sind ja zu Hause auch jetzt nicht die Macht, die man sich hätte erwünschen können. 3 Minuten später macht Felix Agu dann das 2-0, macht den Deckel drauf. Und somit unterm Strich kann man dann schon sagen, dass es ein verdienter Sieg für die Bremer war. Aber auch ja, wirklich, wie ich schon so oft in diesem Podcast gesagt habe, sehr überschaubares Niveau. Viel Zufall, wenig sehenswerte Chancen. Von daher fasse ich mich kurz und ich bin durch mit dem Spiel.
Ja, ich habe damit auch nicht, ich hatte ja da auch, glaube ich, auf dem Unentschieden oder sowas gekippt. Es war ja wirklich 3 nasse Minuten lang. Hat sich das alles bestätigt, bis dann 2 helle Momente der Bremer kamen. Ansonsten für mich ein typisches 1-1 oder 0-0 Spiel. Auch nach dem Verlauf, deswegen habe ich da auch nicht mehr zu sagen, tatsächlich. Dann machen wir weiter mit einem Unentschieden. Es gab ja Samstag reichlich Unentschieden. Ja. Reichlich davon. Kommen wir zu einem mit 0 Toren, und zwar die TSG Hoffenheim gegen Arminia Bielefeld. Ja, es war irgendwie ähnlich, ein bisschen ähnlich wie das Spiel Bremen-Augsburg mit wenig Highlights, wobei ich aber dann doch die Hoffenheimer mit leichten Vorteilen gesehen habe. Auch statistisch gesehen haben sie 12-9 Torschüsse, gelaufen sind so ungefähr gleich viel. Berlin haben ein bisschen mehr Zweikämpfe gewonnen. Dafür sind die Hoffnung
die Berliner?
Bielefeld, auch mit B und I und E war auch dabei. Und ein L sogar.
Oh, ist ja fast alles dabei. Weltklasse.
Die Bielefelder meine ich natürlich. Bisschen mehr Zweikämpfe gewonnen, die Hoffenheimer dafür mehr Ballbesitz. Unterm Strich ein 0-0. Kann sicherlich, glaube ich, die Bielefelder deutlich mehr mitleben als die Hoffenheimer. Bielefelder verlieren jetzt keinen Punkt auf die Hoffenheimer. Jetzt mit 14 Punkten stehen sie jetzt da. Die Hoffenheimer mit 16 auf Platz 14. Also noch 2 Punkte trennen sie von Platz 15. 4 Punkte auf die Kölner auf Platz 16. Sicher auch nicht das, was die Hoffenheimer sich so vorgestellt haben. Und in dem Spiel fand ich auch, da war... Weiß nicht, sie hatten zwar ihre paar Chancen, aber so richtig zwingend und dann mal wirklich so eine richtig große Druckphase, dass sie mal Bielefeld eingeschnürt haben und da wirklich nur auf ein Tor gespielt wurde, das gab es auch nicht. Demnach könnte man jetzt auch nicht sagen, dass sie hier die Bielefelder mit 3, 4, 5-0 vom Platz hätten fegen müssen. So geht dann, glaube ich, das 0-0 dann auch fast in Ordnung. Die Hoffenheimer einfach wirklich zu harmlos. Aber sie haben zu null gespielt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Also, ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, das erste Mal in der Bundesliga diese Saison.
Ja, richtig.
Ist das richtig? Also, wenn du das auch bestätigst, dann wird es richtig sein. Immerhin etwas Positives. Immerhin. Ja, irgendwie finde ich, geht ihnen André Kramaric so ein bisschen. Steht und fällt die Leistung der TSG mit der Leistung von André Kramaric. Und nach seiner Corona-Infektion. Ist er nicht mehr der Alte, definitiv nicht. Fehlt ein bisschen das Spielglück, die Kaltschnäuzigkeit und dann halt einfach mal ja, aus dem Nix mal so ein Tor zu machen. Das fehlt bei Hoffenheim und auch bei Kramaric. Aber natürlich kann man jetzt nicht die Leistung nur an ihm festmachen. Es stehen ja immerhin noch 10 andere auf dem Platz.
Ja,
aber ich hab da auch jetzt nichts mehr hinzuzufügen zu diesem ja, auch eher Mauen mit Bundesliga-Kick. Und ja, wie sollte es anders sein? Mauer-Bundesliga-Kick passt auch wieder zu dem nächsten Spiel, was ich hier habe. Was auch ein Unentschieden ist und auch ein 0-0. Nämlich die Kölner haben zu Hause gegen Hertha BSC Berlin ja, einen Punkt sich erkämpft. Wobei, es war jetzt kein harter Kampf. Sie wurden jetzt nicht, nicht an die Wand gespielt und nicht hinten reingedrückt. Fangen wir mal mit dem Positiven für Köln an. Sie haben zu null gespielt. Die Defensivleistung war im Vergleich zu letzter Woche schon um einiges besser. Aber es gab halt auch von der Hertha jetzt kaum Chancen, die Timo Horn da irgendwie ansatzweise gefährdet haben. Also entweder sind die Bälle dann neben das Tor geflogen oder direkt auf den Mann. Einziger kurzer Moment war ein Kopfball von Alda Rete, der ja gerade so noch die Latte streift. Aber da wäre er auch da gewesen, also im Endeffekt auch nichts Nennenswertes. Aber die Offensive von Köln ist halt auch jetzt nicht so der Brüller bisher gewesen und das haben sie auch am Samstag wieder gezeigt. Ja, auch Schwolo auf der anderen Seite wurde jetzt nicht übermäßig doll da angespielt und unter Druck gesetzt. Ab und an hatte Marius Wolf mal eine Chance, also wenn es offensiv da mal zu einem Abschluss, zu einer Chance kam, war Marius Wolf meistens irgendwie beteiligt. Aber da war auch weit weg von einem Tor. Lichtblick war dann die Einwechslung von Mateusz Kunja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, irgendwann Mitte zweiter Halbzeit. Da gab es dann in der Offensive der Berliner mal mehr, haben ein bisschen, paar mehr Ideen und haben ein bisschen besser gespielt, aber halt auch ja, nichts Zwingendes auf den Kasten gebracht. Und deshalb geht für mich das 0-0 komplett in Ordnung, das Unentschieden in Ordnung und auch, dass keine Mannschaft da ein Tor geschossen hat, geht für mich auch komplett in Ordnung.
Ja, sicher auch so. Und ich glaube, Bruno Labbadia hat jetzt auch aber heute in der Pressekonferenz oder von Journalisten gesagt, dass man jetzt auch ein bisschen realitätsnah sein muss und Europa erstmal abgeschrieben tatsächlich. Also da scheint er einen ganz realistischen Blick auf die momentane Situation der Hertha zu haben, dass sie da ja, diesen Erwartungen deutlichst hinterherhinken und sich ja, eher andere Ziele vielleicht stecken sollten.
Aber man muss auch dazu sagen, sie haben auf den Abstiegsplatz auf Mainz 10 Punkte Rückstand und auf Wolfsburg, die in der Euroleague sind, nur 9 Punkte. Also man könnte theoretisch noch nach oben, könnte man noch einigermaßen rechtfertigen.
Okay.
Aber es ist ja, auch weit weg von allem Ernsthaften, dieser Einschub von mir jetzt. Deshalb.
Ja. Aber eine super Überleitung, Felix.
Hast du ja schon
gesprochen?
Weltklasse.
Wir kommen von einem sehr traurigen, unschönen Bundesligaspiel zu einem möglich sehenswerten, flotten Kick. VfL Wolfsburg zu Hause gegen RB Leipzig. Auch ein Unentschieden, wie vorhin schon angedeutet, gab es einige von diesem Samstag. Aber ein 2:2 Unentschieden und wirklich eine ansehnliche Partie. Die Leipziger gehen mit 1:0 in Führung relativ früh im Spiel. Und zwar ist es Mukiele, der nach einem flachen Hereingabe dann nur noch am langen Pfosten einschieben muss in der 4. Spielminute. Und die Wölfe können ausgleichen durch Weghorst in der 22. Spielminute. Schöne Flanke von Gerhard. Weghorst am ersten Pfosten per Kopf. Die Wölfe gehen dann in Führung in der 35. Spielminute. Ein abgefälschter Schuss von Renato Steffen, ein wenig glücklich. Gehen sie dann mit 2:1 in die Halbzeit und danach dann eher Leipzig am Drücker, wie ich fand, und die dann auch völlig zu Recht ausgleichen. In der 54. Spielminute ein leicht kurioses Tor, wie ich fand. Am Ende
leicht ist gut. Dann
nach einem Hin und Her Orban, der den Ball dann aus einem halben Meter irgendwie über die Linie drückt. Ja, und danach echt weiterhin ein wirklich flottes Spiel, hin und her, beide Seiten mit durchaus ganz guten Schussmöglichkeiten, Olmo eine ganz gute Möglichkeit gehabt und dann ist es ganz zum Schluss, glaube ich, nochmal eine riesen Konterchance für Leipzig, wo, glaube ich, Kluivert am kurzen Pfosten und Paulsen am zweiten Pfosten völlig blank sind, aber die Flanke halt irgendwie genau zwischen beide kommt, ja, nicht auf Kluivert, nicht auf Paulsen, sondern genau zwischen beide. Kluivert kommt nicht richtig ran, irritiert dann aber Paulsen so, dass er auch nicht mehr irgendwie drankommt. Also es war dann wirklich ein bisschen Unvermögen dabei, dass die Leipziger hier nicht diesen Auswärtssieg noch mitnehmen. Demnach ein 2:2, wirklich ein gutes Fußballspiel, hat man sich gut angucken können. Torschussmäßig Leipziger auch leicht vorne mit 13:9. Bisschen mehr Zweikämpfe gewonnen, auch ein bisschen mehr Ballbesitz. Ja, sie werden sich auf jeden Fall ein bisschen ärgern, dass sie das Spiel nicht dann hinten raus noch gewonnen haben.
Ja, unbedingt durch diese dicke Chance, die Kluivert/Paulsen da noch hat.
Ja.
Aber dieses 2:2 war ein komplettes Billardtor da. Er ist Kopf, also Freistoß von links, einen zweiten Pfosten. Orban steigt hoch, aber ich glaube, im Endeffekt ist es sogar Gerhard, der den Ball wieder in die Mitte köpft. Da ist dann ein Leipziger gegen Schlager, ich weiß jetzt nicht welcher, Adams vielleicht, der den Ball dann irgendwie Richtung Tor im Fallen schießt. Ja, dann sind zwei Wolfsburger, die den Ball einfach mal so durchlassen, hätten potenziell beide eingreifen können, wollten sie aber nicht, und Kohn Castells auf den falschen Fuß erwischt. Und muss dann da noch alles tun, dass er dann auch irgendwie an diesen Ball kommt. Ja, und dann kommt er da halt noch dran und ja, aber nicht, also nicht gut genug, beziehungsweise nicht, er kann ihn nicht gut genug klären, dass sodass Orban ihn dann nur noch einschieben muss. Ja, also ich glaube, unterm Strich würde ich sagen, dass es sogar ein gerechtes Unentschieden war, auch wenn die Leipziger dann zum Schluss noch die Chancen hatten. Aber nach ihrem 1-0-Führungstreffer war offensiv, fand ich jetzt auch nichts Zwingendes dabei, wo man hätte sagen können, da hätten sie jetzt das 2-0 machen können. Und somit, auch durch den Spielverlauf her, bin ich mit dem Unentschieden, gehe ich mit dem Unentschieden mit.
Ja. Okay. Oh Gott.
Ja, nach diesem wunderschönen Satz gerade komme ich zum nächsten wunderschönen Unentschieden. Wie sollte es anders sein an diesem Samstag? Im Topspiel standen der VfB Stuttgart und die Borussia aus Mönchengladbach sich gegenüber. Und ja, es war ein Unentschieden, wie ich schon gesagt habe. Es war ein ansehnliches Spiel, heißt also 2-2. So nämlich. Auch da gibt es dann wieder angesprochene Emotionen, aber auch die machen wir erst nach dem Spiel, beziehungsweise gehen wir erst chronologisch vor. Man hat dann schon so in den ersten 20, 25 Minuten gemerkt, dass beide Mannschaften den Gegner sehr respektieren und da schon zwei sehr gute und treffsichere Offensiven aufeinandertreffen. Dementsprechend ja, gab es wenig Spektakel, will ich erstmal meinen. Es war aber auch kein schlechtes Spiel bis dahin. Man musste halt immer aufgrund dieser starken Offensiven hatte man halt immer das Gespür danach, dass jetzt jede Minute irgendwie ein Tor fallen könnte. Unglücklicherweise für den VfB gab es dann in der 35. Minute einen Foulelfmeter. Einen vollkommen klaren Foulelfmeter. Oh. An Leiner nämlich. Den dann auch Lars Stindl souverän verwandelt zum 1-0, zur Halbzeitführung. Dann ging es in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit war auf jeden Fall spektakulärer als die erste, beziehungsweise auch der Start in die Halbzeit war für neutrale Beobachter viel, viel ansehnlicher. Die Stuttgarter haben viel besser begonnen, dementsprechend sind sie auch zu Recht zum Ausgleich gekommen, denn Nicolas Gonzalez hat das 3000. Bundesligator in der VfB-Geschichte erzielt, zum zwischenzeitlichen 1-1. Aber das Glück hielt nicht lange, beziehungsweise die Freude hielt nicht lange, denn Dennis Zakaria, 3 Minuten später, macht es 2-1 für die Borussia. Und ja, dann ging es hin und her, Chancen hier, Chancen da. Vermehrt Chancen auf VfB-Seite, die sie dann aber letztendlich nicht genutzt haben. Und dann kommen wir doch in die Nachspielzeit. Da gab es eine Szene, über die noch längerfristig diskutiert wurde. Denn es gab einen Zweikampf, beziehungsweise Dreikampf war es dann im Endeffekt sogar, zwischen Anton Kalajdzic und Benze Baini im Strafraum der Gladbacher, den meiner Meinung nach zu Recht Felix Brüch richtig bewertet hat, indem er gesagt hat, wir spielen weiter. Dann gab es aber gab es aus Köln die Nachricht aufs Ohr, er soll sich das doch bitte mal angucken. Was war passiert? es gab eine Flanke von links, war es, meine ich, oder?
Du hast sogar eine Ecke, ja, aber eine Ecke, links aber von links ein Rohrball, ja.
Ja, und dann am langen Pfosten sogar, war schon aus dem Fünfer raus quasi, sind Anton, Benze Baini und Kalajdzic, Kalajdzic und Benze Baini im Zweikampf und Anton kommt dann noch dazu, weil er auch Richtung Ball läuft. Dann aus dem ersten Blickwinkel, wenn man nur jetzt so Kopf, Oberkörper und Ball sieht, ganz klares Foul, weil Benze Baini nämlich beide Arme um Kalajdzic hat, ihn quasi von hinten her so umarmt. Und das kann man dann im Endeffekt schon als Halten bewerten und auch Elfmeter geben. Aber zuvor ist Kalajdzic über die Füße von Waldemar Anton gestolpert weshalb er hauptsächlich ins Fallen kommt. Und dementsprechend ist es dann wieder ganz klar kein Elfmeter. Was dann im Endeffekt Felix Brüch richtig bewertet hat. Ja, aber in Köln war man anderer Meinung, dann hat man ihn rausgeschickt. Und dann hat er sich die Szene angeguckt und wie man dann so mitbekommen hat, hat man ihm gar nicht gezeigt, hat man die Szene gar nicht von unten gezeigt, also dass man die Füße sieht. Dementsprechend hat er dann nur das Ziehen von Benze Baini bewertet und hat dann auf 11 Meter entschieden. Was sagst du denn dazu?
Schwierig. Hinterher noch eine Sache, um die zu klären. Er hat doch hinterher in einem Interview, hat er doch selber schon direkt einen Fehler eingestanden, oder?
Also er hat gesagt, was hat er denn gesagt? Ich hab's mir da aufgeschrieben, lass mich mal kurz schauen. Also im Spiel hat er nur die Hände gesehen und das war ihm nach seiner Linie zu wenig.
Ja.
Und er hat sogar noch gesagt, dass er diesen Fußkontakt erst nach dem Spiel gesehen hat. Also vorher hat man ihm das gar nicht gezeigt und im Spiel hat er es auch gar nicht gesehen.
Ah, okay, da hat er es auch nicht gesehen. Okay. Ja, also ich sehe es als schon ein Ding, was man eventuell geben kann, weil es halt wirklich im Strafraum legst du halt nicht von hinten so, umarmst du jetzt nicht deinen Gegner so. Ja, das ist einfach, das machst du halt. Also es gehört halt da irgendwie nicht hin, auch wenn er ihn jetzt nicht umreißt und so weiter. Aber ich sehe es halt nicht, egal wie er es entscheidet, als dann eine krasse Fehlentscheidung ein, sodass er halt, weil das ist ja im Grunde so die Prämisse, wann ein Videoschiri eingreifen soll, wenn eben eine krasse Fehlentscheidung stattgefunden hat, um die dann quasi zu revidieren. Und ich sehe es aber als in beide Richtungen als Kann-Ding an, ja, als kannst du weiterlaufen lassen, wenn sowieso deine Linie eher ein bisschen, also kannst du weiterlaufen lassen oder eben, ja, man kann dann eventuell schon geben. Aber er hat es weiterlaufen lassen und demnach hätte das einfach so stehen sollen. Und ja, das hat es dann nicht, aber als, ich sehe es halt auch nicht als krasse Fehlentscheidung, dass er es irgendwie so revidieren müsste. Ne?
Also der klassische kann, aber muss nicht Elfmeter.
Ja, so hätte ich es jetzt gesehen. Ne?
Ja, also krasse Fehlentscheidung sehe ich da auch auf jeden Fall nicht.
Ja.
Also von daher fand ich das Eingreifen auch ein bisschen unnötig. Ja, Jonas Hofmann hat nach dem Spiel relativ deutlich auf den Punkt gebracht, was er davon gehalten hat, von dieser Entscheidung. Nämlich, er hat sie als absolute Frechheit bezeichnet. Also, ja, auf Seiten von Gladbach, also, oh ja, auf Gladbacher Seite ist man dann eher bei der Wahrnehmung von Felix Brüch im Spiel. Relativ deutliche Worte vom Nationalspieler.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, können wir den Samstag doch, den unentschiedenen Samstag doch abhaken.
Ja, Freitag. Super. Kommen wir zum Sonntag. Nach Samstag kommt Sonntag. Sehr gut.
Jetzt kommen wir
zum Sonntag.
Jetzt haben wir es.
Nachdem der Freitag und Samstag ja wirklich ein Bayern-Wochenende gewesen ist, ja. Alle Top-Mannschaften verloren oder unentschieden gespielt. Leverkusen verloren, Dortmund unentschieden, Leipzig unentschieden, Wolfsburg auch nur unentschieden. Die einzigen hier vorne sind Union, die haben gewonnen. Die sind aber noch ein bisschen weg. Also wirklich die Chancen oder die, ja, die Chancen, die Führung noch weiter auszubauen, punktemäßig in der Tabelle, waren auf jeden Fall da für die Münchner. Und um das vorwegzunehmen, sie haben sie auch genutzt, mit 2:1 gegen Freiburg gewonnen. War eine leichte Zitterpartie hinten raus, muss man einfach mal sagen. Sie gehen in der 7. Spielminute mit 1:0 in Führung, Lewandowski. Und danach hatte man kurzzeitig das Gefühl, jetzt könnte vielleicht so dieser Bayern-Bus wieder ins Rollen kommen, ja, der dann den SC Freiburg überrollt. War dann aber nicht so. Also es war dann, die Münchner waren schon überlegen in der ersten Halbzeit, aber es war jetzt nicht so eine drückende Überlegenheit oder dass sie sich alle 45 Sekunden da eine Top-Chance herausgespielt hätten. Die Freiburger standen zwar tief, aber sie standen durchaus gut, hier und da versucht, was nach vorne zu kreieren. Was aber ich auch fand, in der ersten Halbzeit auf Seiten der Freiburger nicht ganz so gut funktioniert hat. Da gab es noch zwei Schreckmomente auf beiden Seiten. Zuerst bei Freiburg in der 5. Spielminute. Santa Maria, ohne Einwirkung von außen, sich verletzt und musste ausgewechselt werden. Natürlich kein gutes Zeichen auch für den Rest des Spiels. Santa Maria, der wirklich in einer super Verfassung auch war bei den Freiburgern, ein wichtiger Mann. Und auf Seiten der München hat sich Gnabry verletzt. Er muss dann auch in der 28. Spielminute raus, der bis dahin auch echt ein Top-Spiel gemacht hatte, das 1-0 noch mit eingeleitet hatte, maßgeblich. Und ja, also ging die Münchner mit einer 1-0 Halbzeitführung in die Pause. Und kam dann raus, im Grunde gleiches Bild. Die Münchner haben viel den Ball, viel zirkuliert von rechts nach links. Dann kamen aber die Freiburger mit einem Eckball. Petersen war es, Nils Petersen, der wurde, glaube ich, gute 27 Sekunden vorher eingewechselt, ehe der dann am zweiten ja. lang steht und den Ball reinköpft. Neuer klärt den zwar noch, aber der Ball dann auch zu sehen, deutlich hinter der Linie. Gut fand ich es auch. Neuer holt den Ball raus und er springt dann direkt zu Höhler. Und Neuer liegt im Grunde in der einen Ecke des Tores, ja, und Höhler schießt ihn dann nochmal genau da an. Ja, ja. Bevor der erste Ball wäre nicht drin gewesen, ja. Und dann kommst du zu diesem Riesending, ja, und er schießt ihn dann nochmal genau an. Ja, aber Glück für die Freiburger, der erste Ball war schon direkt hinter der Linie. Ich glaube, der zweite dann von Höhler zwar auch, aber Neuer, wie gesagt, hat ihn dann trotzdem noch irgendwie mit dem Fuß oder mit was er ihn noch erwischt hatte einfach, ja. Ja, dann stand es 1-1 und ja, aus Sicht der Bayern wirklich unbefriedigend. Nachdem sie ja im Grunde schon das Spiel eigentlich in ihrer Art so dominiert hatten, aber eben halt nur mit 1-0 in Führung lagen. Ja, die München im Grunde weitergemacht, wie vorher auch. Viel den Ball gehabt, viel rund um den Strafraum auch gespielt. Und dann war es Thomas Müller, der auf einmal wieder im 16er aufgetaucht ist, wie aus dem Nichts quasi, und den Ball reinmacht mit dem 2-1 für die Münchner. Ja, und dann ging das große Zittern los. Ja, sie haben dann irgendwie nicht geschafft, viel den Ball noch weiterzuhalten, die Freiburger einfach in deren Hälfte zu beschäftigen, sondern dann kamen von Freiburg mal die langen Bälle oder sie haben dann wirklich auch mal geschafft, sich in der Hälfte der Münchner festzusetzen, das haben sie echt gut gemacht. Und dann hatte Nils Petersen noch die riesen Gelegenheit, kurz vor Schluss mit dem Ausgleichstreffer, er stand völlig blank in der Mitte und schießt aus 9 Metern an die Latte. Ja, zum Glück für die Münchner wurde da nur dann der Schnee von der Latte geschossen und ist nichts weiter passiert. Und die haben sie 2-1 tatsächlich über die Zeit gerettet, muss man einfach mal so sagen. Und ja, somit haben sie auf jeden Fall das Schwächeln der Kontrahenten genutzt und sind da ein wenig davongezogen.
Also erstmal in diesem Sinne auch herzlichen Glückwunsch an alle Bayern-Verantwortlichen und Bayern-Fans zur Herbstmeisterschaft. Das ist ja jetzt auf jeden Fall durch. Aber trotzdem frage ich mich jeden Spieltag wieder, was ist denn mit den Bayern los? Immer noch, also schon wieder nicht zu null gespielt. Du gehst zu Hause 1-0 in Führung in der 7. Minute, wo man eigentlich schon denkt, ja, jetzt ist es das gewesen, weil jetzt machen sie 2-3-0. Du spielst quasi wie, ja, wie letzte Saison zu Hause, aber dann machst du das 2-0 nicht und hältst so Freiburg dann noch im Spiel. Und dass Freiburg keine schlechte Mannschaft ist, haben sie ja gezeigt, die letzten 5 Spiele, wie sie alle gewonnen haben. Und ja, unterm Strich, wie du schon richtig gesagt hast, dann auch eine richtige Zitterpartie. Ja, die Nachspielzeit war schon für einen neutralen Beobachter sehr, sehr unterhaltsam. Dass die Münchner da zu Hause so hinten reingedrückt werden und dann noch ja im Endeffekt dann so viel Glück haben, also Spielglück, dass die Freiburger dann nicht noch den Ausgleich machen, denn er wäre schon drin gewesen, aber über das gesamte Spiel gesehen waren die Münchner die bessere Mannschaft und haben meiner Meinung nach dann auch verdient gewonnen.
Ja.
Dann würde ich doch mal weitermachen. Denn zwar am Sonntag war irgendwie so verkehrte Welt. Denn die Heimdominanz, beziehungsweise ja, der der Einbahnstraßenfußball war in dem Abendspiel zu sehen, denn die Frankfurter Eintracht hat zu Hause 3:1 gegen Schalke 04 gewonnen. Vorab muss man erwähnen, dass man im Laufe der letzten Woche einen neuen Stürmer in Frankfurt begrüßen durfte, denn Luka Jovic, der verloren gegangene Büffel, ist wieder zurück. Ja, da hast du doch, glaube ich, so ein bisschen was
für. Ja, das ist also wirklich erstmal sagen für die Frankfurter eine Top-Nachricht, glaube ich. Und auf jeden Fall eine riesige Verstärkung, wie ich auch finde. Bastos ja abgegeben, Anfang des Jahres oder Ende des Jahres noch. Und ja, dann sah es ein bisschen mau aus an der Stürmerfront.
Ja, kann man so positiv sagen.
Muss man, glaube ich, einfach mal so sehen. Und ja, da dachte ich schon, eigentlich müssen sie da nochmal nachlegen. Aber dass sie jetzt tatsächlich so nachgelegt haben, schon bemerkenswert. Luka Jovic wieder da. Sie haben ihn bis Ende des Jahres oder dann bis zum Sommer ausgeliehen von Real Madrid. Und ja, nicht leicht zu stemmen, dieser Deal, wollte ich sagen. Da Jovic natürlich ein fürstliches Gehalt kassiert bei Real Madrid. Er soll um die 10 Millionen soll er da verdienen. Ja, dass das die Eintracht nicht irgendwie stemmen kann, das war von vornherein auch irgendwie klar. Und so ging es dann wirklich auch nur mit Hilfe der Madrilenen, dass sie quasi dann noch einen Teil des Jovic-Gehaltes weiterhin übernehmen. Und so die Eintracht im Grunde nur einen Bruchteil davon stemmen muss. Und so, wie Bobic das gesagt hat, ist für alle Beteiligten das ein Gewinn. Aus Sicht von Real Madrid, Jovic bekommt Spielpraxis, ist eventuell wieder eine Option dann im Sommer, wenn er wirklich wieder mit vielen Spielen dann und viel Spielpraxis wieder zurückkommt. Für ihn selber, er hat auch immer gesagt, dass er gerne nach Frankfurt zurück möchte für diese Zeit, obwohl er auch, wie es schien, Angebote von anderen Top-Clubs gehabt haben soll. Und ja, für Frankfurt natürlich, glaube ich, muss man nicht erwähnen, dass das ein super Deal oder ein Riesengewinn ist für die restliche Saison.
Also die Meinung der Fans ging doch schon relativ weit auseinander. Da waren schon viele Stimmen dabei, die gesagt haben.
Tatsächlich, ja?
Ja, tatsächlich. Also waren welche dabei, die gesagt haben, so wie du, super Verstärkung, geil, dass er wieder da ist. Aber es waren aber Leute dabei, die gefragt haben, was man mit ihm will, denn er hat ja jetzt in den 1,5 Jahren bei Real nicht viel Spielpraxis bekommen und hat relativ viel Fußball von der Tribüne aus schauen müssen. Ja. Aber ich bin da anderer Meinung. Ich denke, er wird quasi zu Hause wieder einigermaßen an die alte Stärke anknüpfen können. Wie wir ja eine kleine Duftmarke hatte ja den Eintracht-Fans am Wochenende schon gegeben. Da kommen wir jetzt gleich noch zu. Ich habe noch einen schönen Funfact für dich, zu unter anderem auch Luka Jovic.
Ja.
Und dann würde ich gerne noch schon mal eine Frage da vorwegschieben. Ist Luka Jovic als Backup gekommen oder als zweiter Stürmer? Ich gebe dir kurz Zeit, drüber nachzudenken, und derzeit haue ich den Funfact raus und dann erwarte ich eine Antwort von dir. Denn die Eintracht hat jetzt in ihrer Geschichte die beiden effizientesten Torschützen wieder vereint. Also was heißt wieder vereint? Sie haben die effizientesten Torschützen in der Bundesliga-Geschichte von Eintracht Frankfurt jetzt gerade im Kader. Denn Luka Jovic braucht pro Tor 124 Minuten und André Silva 138 Minuten. Also die effektivsten bzw. die effizientesten Stürmer sind im Kader. Ein Stürmer oder zwei Stürmer, wer ist das Backup, wenn nur ein Stürmer, was sagst du?
Ja, also Adi Hütte hat auf jeden Fall schon mal gesagt, dass Jovic sich erstmal einreiben muss, also dass auf jeden Fall André Silva die Nummer 1 ist und auch bleibt, dass sich da erstmal unterordnen muss, was ich finde auch die normale Herangehensweise erstmal ist. Demnach bin ich der Meinung, André Silva ist und bleibt auf jeden Fall die Nummer 1. Man kann sich jetzt aber natürlich auch vorstellen, dass öfter dann wieder mit dem Zweistürmer-System gespielt, was ja sonst bei den Frankfurtern, wie ich fand, eher gängige Praxis war. Also wurde ja öfter auch mit Haller, und da war immer Jovic oder Rebic an der Seite, oder Dost und Silva waren ja oft auch parallel im Aufgebot. Da wurde ja auch oft mit beiden gespielt, und ich finde, wenn man so zwei starke Jungs hat, die ja auch spielerisch ganz gut sind, dass man die auch beide durchaus nebeneinander auflaufen lassen darf.
Ja. Ah, ich bin gespannt. Also die Offensive macht mir jetzt noch mehr Mut, dass man endlich einen zweiten Stürmer hat und dann auch noch einen zweiten Stürmer von dem Kaliber. Ist natürlich schon mal eine Ansage und auch lässt einblicken, wo die Eintracht am Ende der Tabelle, am Ende des Jahres in der Tabelle stehen möchte. Jetzt haben wir es. Nach dieser wunderschönen Transfer-News für alle Frankfurt-Fans kommen wir doch zum Spiel, denn da war ja auch noch was am Sonntagabend. Sie haben 3-1 gewonnen gegen Schalke. Es ging nur in eine Richtung. Die Schalke hatten in der ersten Halbzeit einen Torschuss. Der war natürlich auch drin, wie soll es anders sein? Aber der Reihe nach, ja, die Frankfurter überlegen, haben die Schalker ja eingeschnürt, ist das falsche Wort, also sie hatten schon ihre Chancen, Barkok, Hinteregger, Dicker, da waren schon gute Sachen dabei. Erik Durm hatte dann auch noch ein relativ großes Ding. In der 28. Minute hat es dann geklingelt, denn der angesprochene André Silva hat genetzt. Etwas glücklich kommt der Ball zu ihm und dann schiebt er ihn dann im Endeffekt aus 7 Metern rein. Direkt Gegenangriff. Ja, finden, also da die Schuldfrage ist immer noch nicht geklärt. Die diskutieren wahrscheinlich immer noch zu Hause. Martin Hinteregger und Kevin Trapp. Das war.
Wie siehst du das?
Nett anzuschauen. ich glaube. Also es trifft auf jeden Fall beide eine Schuld, aber im Endeffekt hätte Hinteregger einfach durchziehen müssen, weil ich meine, im Endeffekt hätte er noch irgendwie weggehen können, wenn Trapp dann tatsächlich rauskommt, also das wäre so die sicherste Variante, Hinteregger zieht durch und dann ist er vor Hoppe oder Hoppi, wie auch immer man ihn jetzt ausspricht, am Ball und kann das Ding sonst so hinhauen. Stattdessen, ja, Hinteregger Trapp, weil er denkt, dass Trapp rauskommt, Trapp macht einen Ausfallschritt, weil er den Ball nicht so hundertprozentig einschätzen kann. Ja. Also ja. Teilschuld, also es trifft beide eine Schuld, aber es.
Sehe ich auch so. Ich finde, Trapp hätte rauskommen müssen, aber halt Hinteregger kann nicht davon ausgehen, ohne Zuruf von Trapp, dass er einfach rauskommt. Das heißt, Hinteregger muss so lange in der Situation drin bleiben, bis er den Ruf von Trapp halt hört, dass er rauskommt. Ansonsten muss ist er halt derjenige, der den Ball klären muss. Und hätte er ja easy machen können, ja. Also.
Aber vielleicht wollte er nochmal ein bisschen Spannung reinbringen.
Ja, vielleicht, ja.
Dass David Abraham in seinem Abschiedsspiel noch ein bisschen.
Zuschauer im Stadion, ne?
Ja, so viel waren es vielleicht nicht. Sagen wir, machen mal die 1000 weg, so ungefähr. da ging es in die Halbzeit. Und angesprochene Martin Hinteregger musste dann noch kurz nach der Halbzeit ausgewechselt werden, weil er, was hat er denn? Irgendwas Bein, Oberschenkel. Ich weiß es jetzt so genau nicht. Er hat einen Schlag abbekommen.
Ich hab auch einen Oberschenkel.
Ah, du hast sogar zwei, oder nicht?
Er hat nur noch einen gehabt.
Ja, das ist natürlich. Ganz, ganz üble Szenen in Frankfurt. Ja. Also er hat also eine leichte Blessur am Oberschenkel.
Ah, okay.
Darauf können wir uns einigen, oder? die Frankfurter haben da weitergemacht, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Nämlich Ballbesitz und Chancen rausspielen und den Ball vom eigenen Tor fernhalten. Aber es hat nicht so ganz geklappt. Dann kam in der 62., 63. Minute besagter Luka Jovic rein und hat gespielt, als wäre er nie weg gewesen. Hat, glaube ich, 3 Chancen im Spiel, also in den 28 Minuten, und 2 davon sitzen in altehrwürdiger Manier eine Direktabnahme, die er ins Tor wuchtet, und ein Konter, den er dann, finde ich auch, wie zu erwarten war, dann von links aufs kurze Eck macht. Er zieht einmal auf und schiebt ihn ins kurze Eck, hat er relativ oft schon gemacht in Frankfurt. Von daher Frankfurter hochverdient gewonnen, das Ding. Luka Jovic zurück. So an sich alles positiv über dem Spiel der Eintracht. Doch es gab noch ein paar andere Emotionen, um das nochmal aufzugreifen. Denn es war das Abschiedsspiel vom Kapitän David Abraham. Er geht zurück in seine Heimat nach Argentinien. Also die Emotionen waren dann doch nach dem Spiel eher so ein weinendes Auge, dass der Kapitän den Verein verlässt, aber auch die Freude, dass man gewonnen hat und ihn eben auch, wie es sich gehört, mit einem Sieg verabschiedet. Was ich persönlich noch ganz schön fand, nach dem Spiel der Trikottausch von Manuel Kruse für dem Schiedsrichter und David Abraham. Ja, auch noch nie gesehen vorher, dass der Schiri einen Trikot tauscht auch noch.
Ja, das habe ich auch nicht gesehen bisher. Das ist gut.
Ja. Das fand ich stark. Das ist der Abend in Frankfurt zusammengefasst. Sehr viele Emotionen dabei.
Ja, weißt du, ob er seine Karriere jetzt beenden oder ob er in Argentinien noch aktiv sein wird dann?
Also der Stand war, dass er seine Karriere beendet.
Okay.
Aber ich meine, das kann ja immer mal passieren, wenn er jetzt ein halbes Jahr zu Hause ist, dass er dann doch mal wieder Bock hat, da in Argentinien irgendwo ein bisschen zu kicken. Also ich meine, der Stand jetzt ist Karriereende.
Okay.
Ja. Dann, wenn du nichts mehr zum Spiel hast, können wir den Spieltag abschließen und wie man ja bestimmt mitgekriegt hat, haben wir es mal anders gemacht als sonst. Wir haben die News bzw. die Themen, über die wir sonst gesprochen hätten, einfach bei den Spielen gemacht, wo sie chronologisch auch hinpassen. Dementsprechend ist der Spieltag abgeschlossen und die News sind auch abgeschlossen.
Das gibt's ja hier. Innovativ.
Innovativ, aber die Zeit geht schon wieder ganz stark Richtung eine Stunde. Zeit sparen ist es auch nicht. Aber das heißt ja, News abgeschlossen, Spieltag abgeschlossen. Es gibt ein schönes Torspiel.
Du präsentierst mir 3 Tore, yes.
Ich präsentiere dir 3 Tore. Ich hoffe auch in einigermaßen guten Deutsch. Aber sieht gut aus. Also wenn du soweit bist, mit Tor 1 anfangen.
Ja.
Der Verteidiger treibt den Ball weit in die gegnerische Hälfte. Dann schickt er den Linksaußen Richtung Grundlinie. Dieser flankt direkt aus vollem Lauf in die Mitte. Dort steht der Stürmer komplett blank. Er nimmt das Ding mit rechts Volley. Der Ball schlägt über dem Torwart ein. Tor für...
Mit rechts Volley. Das müsste ja das Luka Jovic-Ding gewesen sein. Das erste von ihm, also dann zum Führungstreffer zum 2:1.
Ja, das ist so richtig. Das konnte ich mir nicht entnehmen lassen.
Sehr gut.
Das musste mit rein. Ja, stark, starker Start. Dann würde ich auch gleich mit Tor 2 weitermachen. Vielleicht diesmal auch ohne Hänger. Wäre auch mal ganz schön. Aber Tor 2. Schöner Doppelpass rechts draußen. Der Mittelfeldmann spielt den Ball direkt in den 16er Richtung zweiten Pfosten. Dort steht der Linksverteidiger komplett blank. Dieser nimmt den Ball mit rechts direkt und aus ca. 12 Metern hoppelt der Ball flach ins rechte untere Toreck. Tor für
Werder Bremen. Das 2:0 und zwar Agu, ja, doch.
Ja, nehme ich. 2:0, Werder Bremen. Felix Agu, oder wie auch immer, wo auch immer die Betonung bei diesen 3 Buchstaben liegt.
Ja.
Er ist ja mit dir los. Keine Bedenkzeit. Ja. Die Tore raus und sind richtig, das ist unglaublich.
Nicht, vielleicht sind wenige Tore gefallen, ich weiß es nicht.
Ach ja, da war ja was. Das ist so richtig. Ja, dann, Tor 3, also so viel bleibt ja jetzt auch nicht mehr übrig.
Ja, schön.
Ich bin gespannt. Der Innenverteidiger spielt den Ball links raus. Dort ein wunderschönes Dreiecksspiel der Angreifer. Der Ball wird in den Lauf des Sechsers gespielt. Dieser flankt den Ball direkt in die Mitte. Der Stürmer muss aus 5 Meter im vollen Lauf nur noch ins lange Eck einnicken. Tor für... Also ein Nicken, ne? Mit N.
Mit M?
Nicken. Nee, mit N. Ja. Wie ein Nashorn. Oder
Schönes Dreieckspiel, der. Kurz überlegen, man müsste eigentlich Weghorst gewesen sein. Ja, ich sag Weghorst. Es ist dann das 1:1 für VfL Wolfsburg gegen Leipzig.
Hey, dass es das nochmal gibt, dass wir innerhalb von 2 Minuten die 3 Tore machen und er alle drei richtig redet. Das ist ja wirklich klasse.
Unfassbar.
Das ist stark. Er ist wieder zurück. Er ist wieder zurück. 3 richtige. Stark. Stark.
Sehr gut.
Aber ja, hast auch schon recht. Es sind wenig Tore gefallen. Es sind sehr wenig Tore gefallen. So, ich habe meine Liste jetzt auch fertig. Dann suche ich jetzt den.
Kann ich jetzt meine Führung weiter ausbauen, um das mal kurz erwähnt zu haben?
Hätte ich es ihm vorher nicht gesagt. Unglaublich, unglaublich. Aber ja, du kannst deine Führung ausbauen. Die auch nur bei einem Pünktchen liegt. Einem mickrigen Pünktchen. So.
Dann starte ich einfach mal. Borussia Mönch. Es gibt, wir sind ja auch montags hier gerade am Start. Das ist ein Grund. Es ist englische Woche. Denn morgen am Dienstag geht es schon wieder weiter mit dem 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und zwar mit der Paarung um 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen Werder Bremen. Der 8. Gladbacher empfängt den 12. aus Bremen. Ich tippe auf einen Sieg der Gladbacher.
Ja, dem schließe ich mich vollkommen so an. Die Gladbacher finden vielleicht mal wieder auf die Erfolgsspur zurück und gewinnen im Frühspiel am Dienstag gegen Bremen zu Hause. Punkt. Ich wollte noch ein Ergebnis sagen, aber brauche ich ja gar nicht. Reicht ja so. Ja, dann mache ich doch mal weiter mit dem vermeintlichen Topspiel an dem Spieltag. Bei mir auf der Liste kommt als nächstes Bayer 04 Leverkusen empfängt Borussia Dortmund. Der 3. gegen den 4. Wer bleibt an Leipzig dran, kann man sagen. Und wer muss aufpassen, nicht von Union Berlin überholt zu werden? Ich glaube tatsächlich, dass beide aufpassen müssen, nicht von Union Berlin überholt zu werden, denn es gibt ein Unentschieden in Leverkusen.
Okay. Ich denke, dass die Borussia aus Dortmund gewinnen wird. Ich glaube momentan tatsächlich Leverkusen im kleinen Formtief und einfach nicht ganz auf der Höhe und die Dortmunder wollen das Spiel gewinnen und werden sie auch in Leverkusen.
Okay, okay, okay.
Hertha BSC Hoffenheim, Tabellenpartner Nummer 13 und 14 mit einem Punkt Abstand zueinander vor dem Spieltag und meiner Meinung nach auch nach dem Spieltag. Sie trennen sich unentschieden.
Unentschieden? Ich sehe da potenziell das letzte Spiel von Sebastian Hoeneß.
Oha.
Ich glaube, die Luft wird noch dünner, als sie so schon ist, denn sie verlieren in Berlin. Die Hertha gewinnt zu Hause gegen Hoffenheim. Ich werde mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es das letzte Spiel für Sebastian Hoeneß ist, aber es könnte eines der letzten sein. Ja, dann mache ich mal weiter mit keinen Tabellennachbarn, denn der FSV Mainz 05 empfängt den VfL Wolfsburg. Der vorletzte zu Hause gegen den 6. Und ja, ich glaube, dass die Wolfsburger in Mainz das Ding gewinnen werden.
Ja, da schließe ich mich mal an. Es gibt einen Auswärtssieg für die Wölfe. Mittwoch, 20.01.18.30 Uhr. Abstiegskampf. Schalke 04 gegen den 1. FC Köln.
Der warte 18. mal kurz, warte mal kurz. Ich muss da mal kurz eingrätschen. Ich habe gerade eine Eilmeldung bekommen. Ja. Bevor du nämlich genau das Spiel tippst, die Eilmeldung handelt nämlich von Schalke 04. Denn die Rückkehr von Klaas-Jan Hünteler soll fast perfekt sein. Und der Kicker schreibt nämlich, dass er potenziell schon gegen Köln am Mittwoch dabei sein könnte.
Also was sind wir hier up to date? Das ist ja unfassbar.
Siehst du mal.
Unfassbar. Ja, das ändert natürlich alles an meinem Tipp, wenn Klaas-Jan Hüttler da vorne drin steht. Nee, aber tatsächlich denke ich, dass die Schalker gewinnen werden gegen Köln und somit dranbleiben. Wenn nämlich die Kölner gewinnen mit 5, dann sind sie 15 Punkte, haben sie dann auf dem Konto. Das sind 8 Punkte auf die Schalker. Das wäre schon eine Hausnummer. Ja, also die Schalker müssen eigentlich fast schon gewinnen. Ich glaube aber, sie schaffen es auch. Sie gewinnen gegen Köln.
Okay, okay, okay. Für mich ist das ein Spiel, wer das erste Tor macht, gewinnt. aber ich kann mich nicht entscheiden, wer das erste Tor macht. Deshalb sage ich, keiner macht das erste Tor. Und es wird ein Unentschieden. Ein potenziell vielleicht auch sehr trostloses Unentschieden. Ist auch noch das Frühspiel am Mittwoch. Kann man sich ein ganzer, in voller Güte zu Herzen führen, die 90 Minuten. Ja, geil. Ja. Freue ich mich jetzt schon drauf. Dann kommen wir zum Abend, also zum Abend. Bei mir geht's los mit dem SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Okay. Ja, das wird, glaube ich, ein relativ schweres Ding für die Frankfurter. Die Freiburger zwar jetzt in München mit der Niederlage und ihrem, ja, dem Momentumverlust quasi von 5 Siegen in Folge. Aber ich glaube, zu Hause zu Hause sind die Freiburger extrem schwer zu bespielen. Und ich glaube, dass es einen Heimsieg gibt. Die Freiburger gewinnen zu Hause gegen Frankfurt.
Ah, okay. Ich tippe bei den beiden auf einen Auswärtssieg der Frankfurter.
Puh.
Tatsächlich.
Okay, die Euphorie des Jovic-Transfers hält noch an.
Genau.
Oder die verletzten Misere der Sechser bei Freiburg hält an.
Oder so, ja. okay. Kommen wir zur Partie RB Leipzig gegen Union Berlin, der zweite gegen den fünften. Und du hattest ja angesprochen, die Unioner wirklich mit einer Top-Statistik gegen Teams aus dem oberen Drittel der Tabelle. Ich denke aber, dass die Serie reißen wird. Und zwar gewinnen die Leipziger zu Hause gegen Union Berlin.
Ja, dem muss ich mich so anschließen. Die Leipziger waren ja jetzt spielerisch am Wochenende auch mal wieder im Vergleich zu dem Dortmund-Spiel auf Höhe. Und jetzt zum Abschluss der Hinrunde will man auf Platz 2 sein. Und da brauchen sie auf jeden Fall einen Unentschieden, aber ich denke, es springt sogar der Heimsieg für RB gegen Union Berlin raus. Ja, mache ich weiter mit Bielefeld gegen den VfB Stuttgart. Oder in anderen Worten, der 15. empfängt den 10. Ich glaube, dass die Stuttgarter da nichts anbrennen lassen. Und die Offensivpower der Schwaben dann den Bielefeldern zu groß wird und somit ein Sieg der Stuttgart.
Ja, da schließe ich mich so an, Auswärtssieg für den VfB Stuttgart in Bielefeld.
Derby-Time.
Zum Abschluss empfangen die Augsburger den FC Bayern München. Augsburg auf Platz 11, die Bayern ja, wie du es vorhin schon angekündigt hast, auch nach dem 17. Spieltag sicher auf Platz 1, da sie 4 Punkte Vorsprung auf Leipzig haben und da Leipzig auch gewinnen wird und die Bayern auch gewinnen werden, wird es bei diesem 4 Punkten Vorsprung bleiben. Somit also ein Auswärtssieg der Münchner.
Okay, ja, ich gehe mit. Also die Münchner werden in Augsburg gewinnen. Für mich die einzige Frage, die sich da stellt, schaffen sie es endlich mal wieder zu Null zu spielen?
Also, und ohne Zittern?
Und ohne Zittern. Ja, Manuel Neuer wartet ja auch seit gefühlt 4 Monaten auf diesen Rekord. Kann er nicht mit einem zu Null einen Rekord einstellen? War da nicht mal was?
Müsste ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen? Gefährliches Halbwissen.
Ich weiß ja, vielleicht haben wir es ja am Donnerstag in unserem Rückblick, wenn sie dann zu Null gespielt haben, ob er den Rekord eingestellt hat oder ob ich jetzt mal wieder kompletten Bullshit erzähle. Es erklärt sich am Donnerstag. Erklärt sich am Donnerstag. So, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4. 4 unterschiedlich.
Okay. Also könnte ich damit 5 in Führung gehen, oder was?
Na, du könntest aber auch deine Führung wieder sang- und klanglos verspielen.
Stimmt natürlich. Gut, ja, wie eben schon angesprochen, Donnerstag sind wir wieder am Start. Da ja jetzt Dienstag und Mittwochabend die Spiele ausgetragen werden, werden wir uns am Donnerstag dann wieder melden. Mit dem 17. Spieltag und dann eben auch den Ausblick auf den 18. Spieltag. Und wenn du nichts mehr hast...
Nee, ich habe keine Eilmeldung reinbekommen.
Keine Eilmeldung mehr reingekommen, sehr gut. Dann freue ich mich auf Klaas-Jan Hünteler am Mittwochabend gegen Köln. Und ja, wünsche euch eine schöne Woche. Bis Donnerstag. Tschüss.